Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Traditionell starte ich mit einem Hallo.
Hallo.
Hallo. Immer schön, wenn jemand da ist. Darf ich deinen Vornamen erfahren oder verrät er irgendwas über dich?
Ich glaube tatsächlich, der verrät viel mehr, als mein Nachname es würde.
Ach, tatsächlich?
Jetzt, ja, ich habe so einen stinknormalen Sammelbegriff Nachnamen, aber recht exquisiten Vornamen. Das ist schwierig.
Jetzt bin ich fast interessiert. Willst du mir denn deinen Nachnamen verraten? Das ist noch nie passiert tatsächlich. es wäre ein Novum.
Das ist Schubert.
Schubert.
Wie Franz Schubert oder Olaf Schubert, aber nicht verwandt leider.
Frau Schubert. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Machen wir das doch mal ganz förmlich heute. Schubert ist schon ein ganz schöner Name, finde ich. Das ist jetzt nicht so irgendwie, also nichts gegen die Müller-Meyers, aber die werden ja doch deutlich noch unexklusiver. Und du hast ja gerade schon nette Namensvetter gesagt. Egal. Wir versuchen jetzt, uns ein bisschen anzunähern. Und das bedeutet primär, dass ich mich an dich annähere und das, was du möglicherweise mitgebracht hast an Dingen, die du tust, Geschichten, Fähigkeiten oder warum auch immer wir sonst miteinander reden. Und dazu gibt es drei kleine Hinweise aus der Redaktion. Und das hier, das ist der erste.
Wir müssen uns vor dieser Strahlenlast schützen. Und das für 1 Million Jahre. Am Anfang versuchten wir, den Müll einfach loszuwerden. Dann sahen wir ein, dass das keine gute Idee sein kann. Jetzt häuft sich der Müll seit Jahrzehnten in sogenannten Zwischenlagern und wartet auf ein Endlager.
Frau Schubert, du hast was mit radioaktivem Müll zu tun.
Auch,
okay. Bist du da eher so theoretisch involviert oder vielleicht sogar eher auf der praktischen Seite, weil es ja da auch regelmäßig zum Beispiel zu Demonstrationen kommt und es viele Menschen gibt, die versuchen, das irgendwie in ordentliche Bahnen zu lenken und eine möglichst valide Lösung für dieses blöde Problem zu finden?
Ich würde sagen, man kann es nennen, ich bin ein kleines bisschen praktisch involviert, aber eher indirekt.
Aber eher indirekt. Das ist der zweite Hinweis.
Die sechseckigen Steine von Staffa an der schottischen Küste sind weltberühmt. Ihre besondere Form ist rätselhaft. Wie sind sie entstanden? Seit Jahrhunderten ziehen die spektakulären Felsen die Menschen in ihren Bann.
Für diese ebenmäßigen Säulen gibt es eine ganz natürliche Erklärung. Und die liegt tief unten verborgen in der Erde.
Okay, das geht natürlich jetzt nochmal in eine ganz andere Richtung. Jetzt würde ich fast vermuten, dass die Müllspur, die da am Anfang gelegt wurde, vielleicht nur ein kleiner Teil deines Spektrums ist, mit dem du dich auseinandersetzt, weil du dich damit auseinandersetzt, was unter uns ist. Also weil du dich mit dem, was im Boden steckt, auseinandersetzt. Was ist denn da? Geologin wäre da, glaube ich, ein passender Fachbegriff oder sowas in der Richtung. Hast du damit was zu tun?
Das ist schon sehr nah dran. Also genau genommen trifft es das sogar schon.
Du bist eine Geologin, du bist Wissenschaftlerin.
Also ich bin noch in Ausbildung.
Ja.
Ich habe den Bachelor in Geowissenschaften schon fertig, näher mich gerade dem Ende des Masters.
Mhm. Ja. Und beschäftigt sich dann mit den Dingen, die unter uns so passieren oder die wir am besten vergessen wollen, wie Atommüll. Es gibt ja noch einen Hinweis, dann versuche ich mal zusammenzukehren.
Geowissenschaften, also aha. Geografie, oder? Ja, die Leute, die lachen, das sind die, die wissen, dass es da einen Unterschied gibt. Der Geowissenschaftler mag Steine. Sein Geologenhammer, komplizierte Maschinen in dunklen Laboren und geht gern zelten. Der Geograf mag eher Landkarten, Bodenkunde, Statistiken zu Bevölkerungsentwicklung und hat im Gegensatz zum Geologen kein Problem mit Menschen.
Das bist du gewesen, nehme ich an.
Ja, ich wusste tatsächlich selber nicht, welche drei Hinweise jetzt hier im Voraus geben werden. Das hat mich gerade selbst amüsiert.
Wärst du darauf gekommen, wer du bist nach diesen drei Hinweisen?
Ich würde sagen, es gibt schon einen ganz guten Stups in die richtige Richtung.
Ja. Habe ich das gerade eigentlich richtig gemacht mit Geowissenschaften und Geografie? Was habe ich denn gesagt? Geologie habe ich gesagt, glaube ich. Ne? Ich weiß es gar nicht mehr.
Genau, Geologie hast du gesagt.
War das okay?
Ja, definitiv. Also Geowissenschaften ist so ein bisschen ein schwammiger Begriff, weil man da entweder alles, was irgendwie Geo beinhaltet, drunter fassen kann.
Mhm.
Teilweise wird es aber auch synonym mit Geologie verwendet. Also es ist schwierig.
Ist schwierig. Wie so vieles in der Wissenschaft. Jetzt ist meine Ratezeit vorbei, deswegen würde ich jetzt einfach mal das fortsetzen, was ich eben schon angefangen habe. Du bist Geowissenschaftlerin, das hast du gerade schon gesagt und bestätigt, bist in der Ausbildung bzw. auf dem Weg zum Master. Und das, was wir gerade noch gehört haben, das klang erstaunlich intensiv nach Poetry Slam. Deswegen würde ich sagen, dass du auf der einen Seite passionierte Geowissenschaftlerin bist und dich mit all diesen Dingen auseinandersetzt, die wir gerade, also mit, waren ja gar nicht so viele, also einfach mit dem, was so unter uns passiert und vielleicht damit auch mit dem Müllproblem, mit dem Atommüllproblem, weil da geht es ja um sehr viele Faktoren, über die wir dann möglicherweise gleich noch sprechen können. Aber eben auch das, was in den Geowissenschaften passiert und das, was dich so fasziniert, Menschen, die das vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm haben, dann auf der Bühne möglichst interessant präsentierst. Wie viel stimmt davon?
Das ist eine ganz ausgezeichnete Charakterisierung. Ich muss nur an einem Begriff kurz rumkritteln.
Ja, bitte.
Poetry Slam ist ja eher sich auf eine Bühne stellen und ästhetisch Wertvolles erzählen.
Ja.
Und das, was ich mache, ist Science Slam.
Natürlich, also, wir waren ja in Wissenschaften. Das hätte ich auch genau. Selber drauf kommen können, natürlich. Frau Schubert, du bist Science Slammerin, du bist Geowissenschaftlerin und du hast einen Vornamen, nehme ich an.
Richtig, Tora.
Tora. Das ist tatsächlich ein sehr exklusiver Vorname, da hast du völlig recht. Aber ein schöner. Freut mich, dich kennenzulernen. Tora Schubert. Geowissenschaften. Wie kommt man darauf, sich damit beschäftigen zu wollen? Also was ist so das, was du dann auf einer Bühne erzählst, warum das interessant ist, was du da tust? So
das
kurz
waren
zusammengefasst.
Viele verschiedene Fragen.
Ja, du hast recht. Such dir eine aus.
Okay. Wie ich dazu komme, mich auf eine Bühne zu stellen und darüber zu erzählen, das ist in erster Linie das nicht so gute Image, was die Geowissenschaften zum einen unter anderen Wissenschaftlern, also auch in der Gesamtgesellschaft haben, weil die ersten Assoziationen oft sind, das sind die Bösen, die das Erdöl aus dem Boden holen oder die lecken ja nur an Steinen, das sind gar keine richtigen Wissenschaftler. Oder ich habe überhaupt keine Ahnung, was sie eigentlich tun. Und das sind alles Sachen, wo man durchaus mit ein bisschen Wissenschaftskommunikation doch, glaube ich, gute Fortschritte machen kann.
Hast du schon mal an einem Stein geleckt?
Definitiv, ja.
Warum leckt man an Steinen?
Ah, eine ausgezeichnete Frage. gibt tatsächlich verschiedene Möglichkeiten, warum man das machen kann. Also, was den Geologen im Gelände oft interessiert, ist, was für einen Stein habe ich da gerade vor mir? Und ja, die Eigenschaften, die man da so ranziehen kann, ist, wie hart ist der? Was für Spaltflächen haben die Minerale und so weiter. Und was man dann über den Mund rausfinden kann, ist, wie schmeckt er? Da gibt es beispielsweise Halit, also das ist normales Kochsalz. Und es gibt ein anderes Mineral, Sylvin, das sieht exakt genauso aus. Das hat die gleichen Spaltflächen, die gleiche Härte, aber das schmeckt salzig und bitter. Und dann leckt man da fix dran und weiß man, was es ist.
Habe ich verstanden.
Oder auch,
ja, bitte.
Oder auch die Härte von einem Mineral. Das ist so auf einer Skala von 1 bis 10, wird üblicherweise angegeben. Und zwar im Vergleich zu Dingen, die man typischerweise so dabei hat. So ein Taschenmesser hat Härte 6 oder ein Zahn hat Härte 5. Ja, und dann kann man halt mal schauen, was ist härter, der Zahn oder das Mineral, was man da vor sich hat.
Ich kenne das tatsächlich von Bernstein. Irgendwann habe ich mal im Herbst mich versucht, daran Bernstein zu finden an der Nordseeküste. Also so, wir waren einfach irgendwie mit ein paar Leuten da und haben uns gelangweilt und haben mal geguckt, was da so rumliegt und dass da so viele bernsteinfarbene Steine gibt, die alle nichts mit Bernstein zu tun haben, wie wir dann irgendwann festgestellt haben.
Schade.
Ja, aber da habe ich mir dann auch erklären lassen, dass der Unterschied zwischen den bernsteinfarbenen Steinen und Bernstein der ist, dass Bernstein deutlich weicher ist, also eher so harzig und dass man das sehr deutlich merkt, wenn man drauf beißt. Und deswegen habe ich auch auf Steine gebissen. Also das haben wir zumindest schon mal gemeinsam. Mehr kann ich mit Geologie oder Geowissenschaften tatsächlich nicht anfangen. Aber da sind wir ja eigentlich auch schon bei diesem Vorurteil und haben es gerade bestätigt, dass Geologen oder Geowissenschaftlerinnen und Geowissenschaftler an Steinen lecken. Was machen die denn sonst noch?
Eine unendliche Liste an Dingen entsteht gerade in meinem Kopf, ich muss sie kurz ordnen.
Nimm dir die Zeit, die du brauchst, gar kein Problem.
Ja, also der Fokus, den ich gerade im Studium mehr lege, ist, wo stößt Geologie eigentlich mit Gesellschaft zusammen? Beispielsweise in Bergbauprozessen, also wie bindet man die Gesellschaft vor Ort sinnvoll ein und wie reduziert man die Umweltauswirkungen von Bergbau? Und Bergbau brauchen wir alle, weil wir wollen alle ein Handy haben und irgendwie ein Auto fahren oder sowas in der Art und da ist halt Metall drin, das kommt irgendwo her, und zwar aus der Erde. Mhm. Das wäre so eine Sache. Dann Geothermie ist ein ganz spannendes Thema. Mhm. Wenn es jetzt um die Energiewende geht, ist ja zum einen wieder diese Sache, wir brauchen irgendwie die Rohstoffe für auch Windkraftanlagen, die müssen irgendwo aus der Erde kommen. Zum anderen Geothermie, also Wärme, die aus dem Erdinneren kommt. Mhm. Auf Island ist das ganz prominent. Die heizen ihre Bürgersteige mit Geothermie, weil die Energie ist halt da, die ist so billig, kann man ja mal machen.
Klar.
Ja, in Deutschland ist es eher nicht so verbreitet, aber gibt es auch, läuft gerade viel Forschung, so ist das überhaupt effizient. Und dann nutzt man entweder die Wärme direkt für ja, Wasserheizung und so weiter, oder gewinnt Strom draus, den man dann ins Netz einspeisen kann, was wunderschön CO2-neutral ist.
Das heißt, man bohrt quasi in die Erde dahin, wo es irgendwann wärmer wird oder wo es warm ist und nutzt diese Wärme, transportiert die irgendwie nach oben und macht damit irgendwas.
Genau.
Sehr vereinfacht
dargestellt. Das Technische ist, ja, das Technische ist tatsächlich auch gar nicht so meins. Eher das, wo muss man bohren?
Ich verstehe. Was hat das ausgelöst, dass du dich jetzt mit diesen Dingen, die unter uns sind, beschäftigst? Und da ja offensichtlich auch, ja, so eine Art Leidenschaft höre ich da schon raus. Vor allen Dingen, wenn du das ja dann auch anderen Menschen auf Bühnen vermittelst, da wird die Leidenschaft ja vermutlich da sein. Wie ist das entstanden?
Die ganz kurze Geschichte ist, meine Eltern machen das auch schon.
Ah, okay.
Aber eigentlich erzähle ich lieber die etwas längere Geschichte, bitte. Wie ich nämlich in meiner Kindheit ganz viel, ja, Urlaube waren quasi immer Exkursionen. Mhm. Da wurden dann schöne Steine mitgeschleppt und kurz referiert, was für Fossilien man jetzt hier finden kann und wie die Erde zu dem Zeitpunkt aussah, als hier überall Meer war und so weiter. Und deswegen habe ich so für mich mitgenommen, nee, will ich nicht machen. Hatte dann aber ums Abi rum so eine kleine Existenzkrise, weil alles, was ich eigentlich studieren wollte, schwierige Einstiegsbedingungen mit gutem Abiturschnitt hatte, den ich leider nicht mitgebracht habe. Und
ich kenn das Problem.
Ja, dann habe ich nochmal neu sortiert, was finde ich eigentlich interessant, und dann bin ich doch bei den Geowissenschaften gelandet.
Dann ist das eigentlich auch so ein bisschen ein Blick in die Vergangenheit, was man quasi unter uns finden kann, wenn du gerade so die Exkursion mit deinen Eltern, mit deiner Familie beschreibst und das Wort Fossilien benutzt. Ist das auch was es spannend macht, dass man quasi so einen Deckel aufmacht und sieht, ach ja, so war das hier vor 100.000 Jahren und so weiter?
Ja, also was mich daran ganz besonders fasziniert, ist zu verstehen, wie die Erde zu dem Aussehen gekommen ist, die es heute hat, und dann weiterzudenken, wie wird sie also in Zukunft mal aussehen? Also es gibt da ganz lustige Simulationen von Kontinentalplatten, die sich verschoben haben über die letzten Jahrmillionen von Jahren, und dadurch sind Gebirge entstanden und Meere und so weiter. Und dann extrapoliert man weiter. Wie gehen diese Bewegungen weiter? Und hat man irgendwann kein Mittelmeer mehr, weil Afrika an Europa unten dran gestoßen ist? Und ich glaube, Australien bewegt sich weiter nach Norden und stößt dann irgendwann gegen China und bildet dort noch ein riesiges Gebirge wie den Himalaya. Solche Sachen finde ich schon sehr spannend.
Ich habe irgendwann mal gehört, dass Kontinente quasi zu einem großen Kontinent zusammenschmelzen und das Meer quasi drumherum sich dann bewegt. Ist da was dran, oder wie konkret kann man sowas überhaupt voraussagen?
Es ist natürlich mit großen Unsicherheiten behaftet. Aber das ist wieder ein Superkontinent, nennt man das, wenn alle Landmassen auf einem Fleck zusammenhängen. Dass so einer wieder entsteht, ist gar nicht so unwahrscheinlich, ausgehend von den aktuellen Richtungen, in die sich die Platten bewegen, also Afrika nach Norden nehmen beispielsweise. Und solche Superkontinente gab es in der Geschichte der Erde auch schon ein paar Mal. Der bekannteste, also der letzte, den es gab, Pangea, ist ja zur Zeit der Dinosaurier aufgebrochen, also auseinandergebrochen in die Bruchstücke, die wir heute kennen, hat dadurch Tierarten, Dinosaurierarten, die eigentlich zusammengehörten, auf zwei verschiedene Kontinente separiert, die sich dann von dort aus unabhängig voneinander weiterentwickelt haben und neue Spezies entstanden sind. Und über diese Fossilien, die man finden kann, kann man die Prozesse des Aufbrechens von Kontinenten nachvollziehen. So ist man überhaupt wissenschaftlich erst auf den Gedanken gekommen, dass es diese Kontinentalplatten gibt und wie die sich bewegen und so weiter.
Ganz schön verrückt, wenn man so drüber nachdenkt, wie lange die Erde schon da ist, wie kurz wir da sind, wie lange die Erde vermutlich noch da sein wird und wie sie dann aussehen wird. Okay, kann ich verstehen, dass das tatsächlich faszinierend ist. Aber vielleicht bleiben wir noch so ein bisschen bei der Geowissenschaft und dem, was da alles so passiert und den Klischees, die du da eben auch schon angesprochen hast und die du ja korrigieren möchtest. Ich habe hier so einen Stichwortzettel und immer mal wieder schiele ich darauf und da steht ein Satz drauf, der auch in Richtung Klischee geht. Geologen mögen keine Menschen.
Ich habe das auch mit meinem Vortrag, aus dem wir vorhin einen Auszug gehört haben, auch ein bisschen selbst mitbefeuert.
Ich verstehe. Warum? Was steckt dahinter?
Die Ausbildung in den Geowissenschaften beinhaltet viel so Exkursionen, wo man dann teilweise auch zeltet. Mhm. Und dann hockt man da in seinen Geländeklamotten vor dem Zelt und kocht sich auf dem Kocher sein Abendessen.
Klammer auf, alleine, Klammer zu.
Nö, schon in Gruppen. Okay. Schon in Gruppen, aber halt mit anderen Geologen, also mit anderen komischen Leuten, sag ich mal.
Okay, das heißt, Geologen mögen keine anderen Menschen, könnte man auch sagen.
Also, ich unterhalte mich ja hier gerade mit einem anderen Menschen, also so schlimm kann es nicht sein.
Ja, okay, dein Punkt.
Aber ich glaube schon, dass wir Geowissenschaftler oft als ein bisschen eigen wahrgenommen werden. Eben durch diesen engen Kontakt mit der Natur. Und das nicht unbedingt immer sozial akzeptierte äußerliche Erscheinungsbild. Also der Geologe kommt halt zur Verteidigung seiner Bachelorarbeit auch im karierten Hemd und mit Wanderschuhen. Und so läuft man halt rum, ist praktisch.
Bist du da ähnlich?
Ich musste meine Bachelorarbeit zum Glück nicht verteidigen, aber im Prinzip ja. Also meine Standard-Herbstschuhe sind Wanderschuhe.
Ich verstehe.
Aber es ist praktisch.
Ich habe gerade gesehen, du studierst an der RWTH in Aachen. Da ist ja der Hambacher Forst nicht weit, Braunkohleabbaugebiet. Gerade der Hambacher Forst, beziehungsweise die Stelle, wo da abgebaut wird, finde ich besonders bemerkenswert, weil das sehr tief ist, also bis zu einem halben Kilometer oder glaube ich noch tiefer zum Teil. Wenn du daran denkst, denkst du dann, oh Gott, was eine Naturzerstörung, oder sagst du, wow, wie faszinierend, ich kann hier einen halben Kilometer lang in die Erde schauen und mir angucken, was da alles so passiert ist in den letzten paar tausend Jahren.
Tatsächlich ist meine erste Assoziation, wie ich beim Lernen für die Umweltrecht-Klausur mich mit dem Hambacher Forst und der Bechstein-Fledermaus und was nicht alles auseinandersetzen musste. Mhm. Also bei mir überwiegt primär der erste Gedanke an krass, was da gesellschaftlich los war und ist. Mhm. Über das, meine Güte, das ist eine technologische Meisterleistung. Also das ist es, definitiv. Aber das ist jetzt nicht mein primärer Fokus.
aber kannst du nachvollziehen, dass zu anderen Zeiten Menschen die Rohstoffe, ich meine, das tun wir ja nach wie vor, ne? Das ist ja auch das, was in Zukunft nach wie vor passieren wird, du hast es eben gesagt. Seltene Erden sind ein wichtiges Thema für uns. Alles, was in Richtung Metallverarbeitung geht, ist ein wichtiges Thema. Aber kannst du nachvollziehen, dass Menschen in diesem Ausmaß irgendwann mal angefangen haben, in die Erde zu buddeln, Löcher zu buddeln, auch zum Teil ja, die Grundlage für Leben zu zerstören, also nicht nur für Natur, sondern auch für menschliches Leben? Also wenn ich an das Abbaggern von Dörfern denke, oder würdest du sagen, das ist schon eine Dimension, wo wir vielleicht für die Zukunft daraus lernen sollten, auch wenn es um, weiß ich nicht, seltene Erden oder sowas geht?
Ich hoffe sehr, dass wir daraus lernen. Ich würde sagen, die meisten Entscheidungen, die so getroffen werden, von wegen, lass uns jetzt mal anfangen, im großen Stil Braunkohle zu verbrennen, basieren darauf, dass man es zu dem Zeitpunkt nicht besser wusste. Dass wir jetzt politisch so langsam aus dem Quark kommen, mit einem Kohleausstieg, das kann man nicht mehr damit begründen, dass wir es nicht besser wissen. Das sind jetzt politische Überlegungen, die dahinter stecken.
Ja.
Was das Abbaggern von Dörfern betrifft, habe ich so ein bisschen eine zynische Meinung. Also ich komme aus dem Südwesten von Leipzig, südwestlich von Leipzig. Das heißt, es wäre eine furchtbar langweilige, trostlose Gegend, wenn da nicht alle paar Kilometer ein ehemaliges Tagebaurestloch, also ein See, wäre. Deswegen, ja, also für alle, die es betrifft, dass ihr Dorf weggebaggert wird, auf jeden Fall ist es schlimm.
Ja.
Ja. Ja, ich werde mit diesem leichten Zynismus nicht los, dass dann auch was Schönes dabei rauskommt.
Es ist am Ende auch eine Frage der Perspektive, das sehe ich ein. Aber es ist ja auch zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal zum Hambacher Forst zurückkehren, auch gar nicht so ganz gewiss, was das jetzt eigentlich damit macht mit der Gegend, wenn dann da irgendwann mal ein See draus wird, weil das ja ein riesen Loch ist, ne? Und was, glaube ich, auch irgendwie mehr als 50 Jahre braucht, bis es überhaupt so halbwegs vollgelaufen ist oder noch länger. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Und dann weiß niemand so ganz genau, was das zum Beispiel mit dem Grundwasser in der Region macht. Oder habe ich da was Falsches vor Augen?
Grundwasser in der Region ist ein super spannendes Thema. Mhm. Damit man überhaupt in 400, 500 Metern Tiefe jetzt die ganzen Bagger betreiben kann, muss da natürlich trocken sein. Mhm. Das heißt, man pumpt das Grundwasser ab. Und zwar in einem sehr großen Bereich um den Tagebau rundherum. Das heißt, über zig Kilometer vom Tagebau entfernt ist der Grundwasserspiegel zurzeit anders, als er natürlicherweise wäre. Und ja, wenn man die Pumpen jetzt einfach abstellt, dann läuft es wieder zu. Mhm. Nur leider entsteht beim Abbau von Kohle so ein bisschen Zeug im Wasser, was man eigentlich in einem fertigen See dann nicht mehr haben will. Mhm. Das heißt, das muss man dann gezielt an einer bestimmten Stelle sicher verpacken, sage ich mal, damit der See hinterher nicht total sauer ist und einem die Haut auflöst, wenn man drin baden geht, sondern ein vernünftiger Badesee wird. Mhm. Also das ist ein sehr komplexes Thema, weil Wasser auch also anspruchsvoll damit zu arbeiten. Mhm. Da lösen sich alle möglichen Dinge drin auf und das bewegt sich so problemlos überall hin.
Aber das ist auch ein Bereich, wo die Geowissenschaften beteiligt sind. Also wenn es dann um so Gedanken geht, wie renaturiert man solche Bereiche und was passiert mit der Erde, mit dem Wasser, mit dem Grundwasser, mit Stoffen, die in der Erde dann gelöst werden und so weiter?
Würde ich schon sagen, ja. Mhm. Wenn man den Fokus auf sowas legt. Management saurer Minenwässer war mein verhasstestes Fach im Studium bisher. Aber ich habe viel gelernt. Beispielsweise alles, was ich gerade über die Grundwasserabsenkung erzählen konnte. Das ist daraus noch hängen geblieben.
Ich habe hier als Stichwort Stuttgart 21 stehen. Auch ein großes Loch. Weißt du, warum das hier steht? Oder kannst du dir vorstellen, warum das hier steht? Hätte man da auf Geowissenschaftlerinnen, Geowissenschaftler hören sollen möglicherweise, bevor man hätte angefangen zu buddeln? Oder?
Das Ding an Stuttgart 21 ist, einen Bahnhof tiefer legen ist prinzipiell, finde ich, eine sinnvolle Idee. Da hat man mehr Stadtfläche oberirdisch, nicht überall die Schienen rumliegen und so weiter. Das Problem an Stuttgart ist das Gestein, was sie im Untergrund haben. Mhm. Das ist ein Anhydrit und der hat die unpraktische Eigenschaft, wenn da Wasser dran kommt, dann quillt er auf. Mhm. Also nimmt an Volumen zu.
Das ist ja ungewöhnlich. Okay, habe ich noch nie gehört. Steine, die an Volumen zunehmen, wenn also wirklich merkbar? Also das sieht man das? Oder kann man das messen, kann man es wahrscheinlich schon. Aber so, dass es ein Problem wird.
Das kann man merken, dass es zum Problem wird. Kleiner Exkurs an der Stelle.
Ja.
Es gibt irgendwo in Süddeutschland das Städtchen Staufen. Mhm. Die haben Bohrungen gemacht, in der Hoffnung, Geothermie nutzen zu können. Und dabei ist Wasser an Anhydrit gekommen und er ist aufgequollen. Und die ganze Stadt hat sich ein bisschen angehoben.
Ach.
Und zwar leider ungleichmäßig. Das heißt, an vielen Gebäuden in der Stadt sind jetzt Risse, so teilweise einen Zentimeter breit.
Das ist ja abgefahren.
Von ungleichmäßiger Hebung.
Und das nur, weil einer mal irgendwo eine Probebohrung oder ein paar Probebohrungen gemacht hat, um zu gucken, ob man nicht irgendwie Energie gewinnen kann, die CO2-neutral ist. Das ist ja verrückt.
Ich weiß nicht genau, was da schiefgelaufen ist. An sich wusste man, glaube ich, dass da Anhydrit ist. Aber ja, es ist irgendwas da schiefgelaufen. Genau, und das gleiche Gestein hat man jetzt unter dem Stuttgarter Bahnhof und im Bereich der Tunnelbauprojekte, die da dranhängen, auch. Und Stuttgart hat auch Thermalquellen, also definitiv Wasser im Untergrund. Das heißt, es ist sehr schwierig, da Tiefbauprojekte zu machen.
Und das heißt, ist das auch gerade ein Problem bei dieser Baustelle, dass man da besonders drauf aufpassen muss oder dass da schon irgendwas schiefgelaufen ist mit diesem besonderen Schwammsteinchen?
Damit nichts schief geht, muss man absurd aufpassen und halt richtig viel Geld reinstecken. Und das ist einer der Gründe, warum Stuttgart jetzt immer und immer teurer wird.
Das heißt, es ist schon durchaus sinnvoll, wenn man so ein Großprojekt plant und ein großes Loch in die Erde buddeln möchte, mal mit einem Geowissenschaftler, mit einer Geowissenschaftlerin darüber gesprochen zu haben, was da unten eigentlich ist. Passiert das bei so großen Bauprojekten in der Regel?
Ich hoffe doch. Also die Information, dass da Anhydrit unter Stuttgart ist beispielsweise, die stammt schon von Geowissenschaftlern, die an dem Projekt beteiligt sind. Nur wie sehr diese Informationen dann von anderen Beteiligten, so Politikern oder Nicht-Wissenschaftlern, Ökonomen, sage ich jetzt mal, wie sehr diese Informationen dann gewichtet werden und berücksichtigt werden, das ist der Punkt, wo ich das Problem sehe. Und wo dann das schlechte Image von, ist auch egal, was der Steinelecker sagt, wahrscheinlich auch wieder ein Problem darstellt. Mhm.
Ich würde ganz gerne nochmal zum Anfang zurückkommen. Und der erste Hinweis, den ich hier bekommen habe, der ging ja um die Endlagersuche Zum Thema Atommüll, ne, radioaktiver Müll. Wie schaust du auf dieses Thema, das uns schon sehr, sehr lange beschäftigt, wenn du jetzt die Politik beraten würdest zum Beispiel?
Also mein Zusammenhang mit dem Thema ist erstmal, dass ich so einen Science-Slam-Vortrag darüber gemacht habe, weil ich es selber super spannend finde. Mhm. Viel mehr Zusammenhang habe ich dann auch nicht damit.
Aber immerhin.
Ja, also ich habe mich da ganz gut reingearbeitet. Ich würde sagen, ich stehe ganz gut im Stoff über das, was passiert. Mhm. Tatsächlich halte ich den Prozess der Standortsuche, wie er aktuell läuft, für sehr sinnvoll. Mhm. Und das, was mich wahnsinnig macht, sind dann einzelne Politiker, die sich hinstellen und sagen, also in mein Bundesland, dafür werde ich mich einsetzen, wenn ich wiedergewählt werde, kommt das Zeug aber nicht. Mhm. Und so funktioniert es einfach nicht.
Ja, aber das ist halt am Ende jeder irgendwie sagt so, ne? Das ist ja dann wird es halt irgendwann müßig.
Und ich meine, es gibt ein Gesetz, das vorschreibt, wie der Prozess abläuft und alle haben das unterschrieben. Also.
Wenn man jetzt einen geeigneten Ort findet und was geeignet ist, das können wir ja vielleicht gleich auch nochmal ein bisschen auseinandernehmen und da radioaktiven Müll reinkippt und das so zumacht, dass es halt irgendwie safe ist. Wie safe ist es denn dann? Also funktioniert das, etwas in die Erde zu packen wie radioaktiven Müll und dann ist das da auch wirklich sicher?
So ist der Plan. Das Standortauswahlgesetz, auf dem das alles basiert, schreibt 1 Million Jahre Sicherheit vor. Mhm. Also was die Sicherheit von so einem unterirdischen Endlager beeinträchtigen würde, wäre beispielsweise ein Erdbeben. Mhm. Aber ein Erdbeben kommt in der Regel nicht völlig aus dem Nichts. Das Erdbeben entstehen an Plattengrenzen, beispielsweise an Kontinentalplattengrenzen.
Ja, da wird man wahrscheinlich kein Atomendlager hinbauen, so, das weiß man halt.
Genau. Mhm. Und deswegen berücksichtigt man halt alles, was man über die letzten paar Millionen Jahre in der Geologie weiß, an Vulkanausbrüchen, Erdbeben und so weiter. Und wenn man sich von diesen Stellen fernhält, dann ist auch ziemlich unwahrscheinlich, dass dort geologisch irgendwas passiert in den nächsten 1 Million Jahre. Hm.
Und was steht da auf der Checkliste, wenn man jetzt nach einem Atomendlager sucht, neben den Dingen, die du gerade schon genannt hast, also dass man es nicht in Erdbebengebiete, wo es potenziell sowas geben könnte, baut, ist klar. Was muss noch stimmen?
Der Gesteinstyp, in den man es reinpackt. Mhm. Ich frage jetzt einfach mal ganz direkt, wenn du so an unterirdisches Gestein denkst, wie sieht das in deinen Augen aus? Ich drehe das Spiel mal kurz um.
Wenn ich an unterirdisches Gestein denke, wie sieht das aus? Ich war noch gar nicht in so richtig vielen Höhlen drin. Also das wäre das Erste, was mir einfällt. Also meine beschränkte Höhlenerfahrung, das sind dann je nach Höhle, wo ich war, eher so gräuliche, sehr abgegriffene Steine gewesen, weil entweder wahrscheinlich da schon viel Wasser lang geflossen ist und die sind dann eher, also haben eher so rundere Formen gehabt. Also es ist so das, was in meinem Kopf drin ist. Aber es ist wahrscheinlich nicht das, worauf du hinaus willst.
Ja, doch, schon ein gutes Stichwort. Mhm. Wenn nämlich irgendwo Wasser lang geflossen ist, ist das schon mal kein gutes Kriterium.
Ist schlecht, ja.
Ja, Wasser löst alles Mögliche auf. Das löst die Fässer über die Zeit auf, in denen die radioaktiven Abfälle sind. Wichtig ist eben, dass man Gestein wählt für so ein Endlager, was keine Risse hat, weil da wieder Wasser durchkommt. Mhm. Und dass es Temperatur ab kann, weil so ein Kassor mit radioaktivem Material drin, der strahlt halt und der produziert auch Wärme. Mhm. Das macht einige Gesteine ungeeignet und andere wiederum sehr geeignet. Salzgestein beispielsweise leitet diese Wärme einfach ab, ohne sich davon groß beeindrucken zu lassen. Deswegen ist Salz eins der Gesteine, die in Frage kommen. Hat aber nun wiederum den Haken, wenn doch irgendwie Wasser drankommt, dann ist das Salz ganz schnell aufgelöst und weg. Hm.
Ist Gorleben nicht so ein Salzgestein-Dings?
Ja, Gorleben hat ganz andere Probleme, aber ja.
das heißt aber, ich meine, irgendwie sind sich ja mittlerweile alle einig, dass Gorleben nicht die Lösung ist für ein Endlager. Aber was sind das denn für andere Probleme, die du da gerade ansprichst? Also warum kann man den Kram nicht einfach da liegen lassen?
Also in Gorleben liegt erstmal nichts unterirdisch. Das klang gerade so ein bisschen durch. Gorleben war immer nur ein Forschungsbergwerk und je nach politischer Windrichtung wurde halt mal geforscht und mal nicht.
Ja.
Die Sache an Gorleben ist, dass der Schutz vor möglicherweise eindringendem Wasser nicht gegeben ist. Mhm. Wenn dieser Schutz von oben gegen Grundwasser und so weiter nicht gegeben ist, dann muss man den Salzstock ganz klar ausschließen als Endlagerstandort. Mhm. Und das ist eben bei Gorleben nicht der Fall.
Salzgestein ist also das eine. Gibt es noch andere Optionen, die gut geeignet sind?
Tongestein gibt es da noch. Mhm. Da forscht die Schweiz gerade dran und Frankreich für ihre Endlager. Tongestein hat den Nachteil, dass es Wärme nicht so gut ableiten kann. Die staut sich dann. Aber es ist in jeder anderen Hinsicht quasi perfekt. Das heißt, was man mit Tongestein machen müsste, ist die Kastoren in größerem Abstand zueinander aufstellen, unterirdisch, damit die Hitzeentwicklung kein Problem ist. Deswegen braucht man ein größeres Endlager, ein größeres zusammenhängendes Gesteinspaket für das Endlager. Aber es ist prinzipiell auch eine gute Wahl. Mhm. Und das dritte ist Granit.
Aha. Also das, liegt irgendwie, hat man irgendwie so das Gefühl, dass das liegt irgendwie auf der Hand, weil wenn man Granit hört, dann denkt man an irgendwas mega Stabiles, an so Stein, der nicht zerstörbar ist. Das klingt erstmal gut.
Ja, nur mit dem Haken ist halt auch spröde. Mhm. Also wenn man da doch irgendwie was übersehen hat an unterirdischen Spannungen oder so weiter und da sind dann doch Risse drin, dann hat man gleich ein Problem, weil eine Wegsamkeit für Wasser. Und das ist bei Salz und Ton eben nicht so. Die sind ein bisschen verformbar. Da entstehen nicht gleich Risse, sondern erstmal so Verschmierungen, sag ich mal. Mhm. Das heißt, bei Granit muss man sehr genau schauen, dass wirklich keine Spannungen je auf das Gestein gewirkt haben, die zu Rissen führen könnten oder geführt haben können.
Was stört dich an der Diskussion so generell, wie sie gerade geführt wird? Also woran liegt das, dass sich da Politiker andauernd zum Beispiel hinstellen und sagen, bei mir nicht? Wird diese Diskussion dazu emotional geführt? Und weil Politiker stellen sich ja wahrscheinlich aus irgendeinem Grund dahin, weil die Menschen in seinem Bundesland das vermutlich nicht wollen.
Radioaktivität ist so ein, ich glaube, das ist ein allgemein sehr emotional aufgeladenes Thema, weil man hat dieses Gefühl, dass sie sehr gefährlich ist, was auch stimmt, aber man kann sie nicht sehen und deswegen ist das so eine unsichtbare Gefahr.
Und trotzdem macht es irgendwie krank, ne? Ja.
Ja, und man muss halt darauf vertrauen, dass die Leute, die mit Radioaktivität arbeiten, das vernünftig machen. Mhm. Und jedes Beispiel von irgendeiner Fehlermeldung in einem Kernkraftwerk oder der Auswahl von Gorleben als das Endlagerstandort vorübergehend und dann feststellen, oh, ist geologisch gar nicht sicher. Mhm. Jedes Ereignis in dieser Richtung ist halt so ein Zeichen von, oh, die Leute, die mit Radioaktivität arbeiten, machen das doch gar nicht so vorsichtig, wie ich mir das wünschen würde. Hm.
Wobei natürlich das Problem ist, wenn in diesem Bereich Fehler entstehen, dann haben sie häufig große Auswirkungen. Ne? Also wenn du jetzt an Fukushima denkst, so klar, Fehler passieren, wo Menschen arbeiten und auch bei so einer komplexen Technik, aber das kann halt globale Auswirkungen haben. So, ne? Und deswegen kann ich diese Sorge schon so ein Stück weit nachvollziehen. Oder absolut. Die Hoffnung umgekehrt, dass die Menschen, die mit Radioaktivität arbeiten, genau diese Fehler eben nicht machen. Ne?
Die Sache, die ich nur dann sehe, der Müll ist da. Hm. Da kann man nichts mehr dagegen machen. Und das Sinnvollste, zumindest für mich, wäre dann, wir suchen jetzt einfach den bestmöglichen Standort dafür. Und nicht den zweitbesten, weil ich in meinem Bundesland liegt der Beste, gesagt habe, nö, hier nicht. Also eine andere Sache, die für mich total unverständlich ist, ist, dass jedes europäische Land da sein eigenes Süppchen kocht. Belgien hat so einen Endlagerstandort in der engeren Auswahl, der ist direkt an der deutschen Grenze. Die Schweiz hat einen Endlagerstandort in der engeren Auswahl, der ist direkt an der deutschen Grenze. Frankreich hat einen, der ist so 100 Kilometer von der deutschen Grenze weg, immerhin.
Ja.
Und warum legt man das nicht einfach zusammen? Das ist der Part, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Ja, ja, vor allen Dingen, weil das ja auch ein gemeinsames Problem ist. Ne? Also das Müll, der strahlt, der hält nicht an Grenzen. So. Und klar, das.
Und Deutschland importiert auch den Atomstrom aus Frankreich. Also.
Auch ein guter Punkt, ja, absolut. Vielleicht bleiben wir gerade noch ein bisschen beim Thema Müll, weil wenn ich das richtig verstanden habe, haben unsere Geschichten vom Pferd auch irgendwie grob irgendwas mit Müll zu tun. Mehr weiß ich nicht. Mehr weiß Insa Backer aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion. Die hat diese Geschichten nämlich vorbereitet. Das ist unser Wahr- oder Falschspiel, was wir ja sonntags vormittags immer spielen. Und worum es genau geht, das erzählt sie uns jetzt.
Wir sind die sechs von der Müllabfuhr. Müllabfuhr, Müllabfuhr. Wir kümmern uns um jeden Dreck, Dreck muss weg.
Unbedingt. Der Müllsong aus der Sendung mit der Maus bringt es auf den Punkt. Aber wohin mit all dem Müll und Dreck, den die Menschheit fabriziert? Du, liebe Tora, hast mal als Science-Slammerin über die Suche nach einem Endlager referiert. Um Atommüll soll es jetzt aber nicht gehen, sondern eher um den Haushaltsmüll und wo der so landet. Du hörst jetzt drei Geschichten. Das Problem? Eine ist tatsächlich vom Pferd, also ausgedacht und damit zur Entsorgung freigegeben.
Hä?
Wirklich, meinst du das ernst?
Nee, das kannst du mir nicht erzählen.
Nee, ne?
Vom Pferd.
Wie bitte?
Das Wahr- oder Falschspiel.
Alles klar.
Krass.
Mission ist klar.
Ja, ich bin bereit und hoffe, dass ich mich jetzt nicht blamiere.
Ach, es geht doch nur um Ruhm und Ehre. Das ist das kriegen wir da ganz locker hin. Ja. Genau, ich bin sehr gespannt, was die Insel da zusammengetragen hat. Das hier, das wäre die Geschichte Nummer 1.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Auf dem Mond liegt eine Menge Müll rum. Neben vielen diesbezüglichen Einträgen im Netz erklärt auch der SWR, was alles auf der Mondoberfläche zu finden ist. Zum Beispiel Flaggen, Geräte, Landegestelle und Mondautos, benutzte Feuchttücher, eine Silbermedaille zum 25. Jubiläum der US Air Force, 200-Dollar-Scheine.
Auch Werkzeuge, Kabel und Kameras, Seife, Handtücher, Nagelscheren und Golfbälle.
Rund um die Landestellen liegen außerdem Plastikbehälter mit Urin, Stuhlgangtüten, besonders konzipierte Windeln und Beutel mit Erbrochenem.
Was nicht unbedingt gebraucht wird, lässt man zurück. Alles für die Gewichtsreduktion.
Das war und ist natürlich nicht schön für den Mond. Denn ein paar Kotbeutel, Kotztüten und Landegestelle könnte man ja noch irgendwie durchwinken. Aber es handelt sich tatsächlich um eine Vermüllung des Mondes im großen Stil. Die begann schon lange bevor Neil Armstrong seine legendären Worte sprach. Im September 1959 krachte die sowjetische Raumsonde Luna 2 als erstes von Menschen entwickeltes Objekt auf die Mondoberfläche.
Es folgten weitere unbemannte Sonden aus verschiedenen Ländern, von denen einige abstürzten.
Und dann waren da natürlich auch noch die 6 Mondlandungen zwischen 1969 und 1972. Im Rahmen dieser bemannten Raumfahrten wurde dann zwar auch einiges vom Mond mitgenommen.
Die Apollo-Astronauten brachten insgesamt knapp 400 Kilo Gestein vom Mond auf die Erde.
Aber den Abfall ließ man oben. Und davon gibt es mittlerweile sehr, sehr viel. Die Menschheit hat in den letzten gut 60 Jahren mehr als 190 Tonnen Müll auf dem guten alten Mond abgeladen. 190 Tonnen!
Und da wir nun einmal Menschen sind, wird in Zukunft mit Sicherheit noch einiges an Abfall dazukommen.
Das war Geschichte Nummer 1.
Nee, das glaube ich nicht.
Das wäre eine ganze Menge Müll, wenn diese Geschichte denn stimmt. Kannst du dir das vorstellen? So viel Müll auf dem Mond?
Es klingt nach ganz schön viel.
Ja.
Also, dass da ein bisschen Kram rumliegt, ja, durchaus plausibel. Aber
klar.
So viel?
Das ist krass.
Sagen wir, ich bin schon mal skeptisch gegenüber Geschichte Nummer 1.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich werde auch vorsichtig skeptisch. Also ich, klar, dass sie den Kram da liegen lassen, den sie nicht brauchen. Also auch das ist irgendwie keine schöne Vorstellung. Aber ja, ich meine, auf der anderen Seite stört es halt wahrscheinlich auch niemanden da oben so. Ne?
Niemanden, von dem wir wissen.
Niemanden, von dem wir wissen. Guter Punkt. Aber so viel, das ist auch schon krass. Geschichte Nummer 2.
Schon die Kleinen erfahren in der Sendung mit der Maus, wo der Müll hingehört. Nämlich, je nachdem, was es ist, in
eine blaue Mülltonne, eine gelbe, eine braune Mülltonne oder eine grüne Mülltonne.
Genau. In unseren Breitengraden gibt es sie in verschiedenen Farben und unterschiedlichen Größen. Aber sie alle eint der Name
Mülltonne.
Besonders Berlin war schon früh über die Grenzen Deutschlands hinaus für die geordnete Müllentsorgung bekannt. Kein Wunder. Schließlich ist Berlin die erste Stadt gewesen, die die Art der Müllentsorgung revolutionierte. Im Januar des Jahres 1895 verordnete der Polizeipräsident den Berlinern Müllbehälter.
Haus- und Wirtschaftsabgänge, insbesondere Müll, Asche, Schlacken, Abraum, Schutt, Kehricht, Modder, Küchen- und Fleischabfälle, Knochen, Lumpen und so weiter, dürfen auf der Straße nur in völlig undurchlässigen, geschlossenen Behältern transportiert werden.
In der Geschichte der Müllentsorgung gilt diese Verordnung als der Meilenstein. Der gute Ruf schallte bis nach Wien. Dort wurde ab 1839 verfügt, dass ab sofort der eigene Müll in besonderen Tonnen gesammelt werden soll.
Nachdem man lange mit diversen Gefäßtypen herumprobiert hatte, übernahm man Jahre später die praktische Idee aus Berlin.
Tada! Und das war sie. Die Geburtsstunde der Berliner Kübel. So wurden die Metallabfallbehälter in Wien genannt. Nicht einfach nur profanen Mülleimer. Nee, Ehre wem Ehre gebührt. Berliner Kübel. Und die Transporter waren dann natürlich die Berliner Wagen. Der Müll heißt übrigens nicht Müll, sondern Mist.
Stellen Sie sich noch einmal vor, der Mist geht in den Höfen, geht in den Straßen und geht in der Stadt liegen bleiben. Nicht auszudenken, diese Katastrophe.
Ab 1918 fuhren dann also auch in Wien wöchentlich die Berliner Wagen durch die Wiener Bezirke und entsorgten mit den Berliner Kübeln den Abfall. Noch heute wird das Berliner System auf den Geschichtsseiten der Stadt Wien gebührend erwähnt, wie auch in Filmen von 1956.
Über 800.000 Kubikmeter Mist verladen wir im Jahr in die Wagen. Ein ganzer Berg, der täglich aus der Stadt hinausgeschafft werden muss.
Das war Geschichte Nummer 2.
Wirklich, meinst du das ernst?
Ja.
Ja.
Ne? Also ohne dich jetzt beeinflussen zu wollen, aber
das klang, besser als die erste.
Ne, das klang schon irgendwie so halbwegs, also das könnte ja, oder? Weißt du da was Besseres?
Finde ich tatsächlich auch plausibel, weil Berlin ja auch 1800, wann auch immer das war, ja wahrscheinlich schon eine ziemlich große Stadt gewesen ist. Und
ja,
je größer die Stadt, desto größer das Müllproblem und wahrscheinlich auch Ratten und sowas.
Absolut, ja, da muss man irgendwas tun, ne? Lassen wir das mal so stehen. Mal gucken, was Geschichte Nummer 3 uns so bringt.
Garbologie, aus dem Englischen Garbage, Müll. Dieser Artikel befasst sich mit dem Studium des modernen Mülls. Für das Studium des alten Mülls siehe Midden.
So steht's im Netz, wenn man bei Wiki Artikel zur Garbologie öffnet. Garbologie ist das Studium moderner Abfälle und Müll sowie die Verwendung von Mülleimern, Verdichtern und verschiedenen Arten von Mülleimern. Auf dem Lehrplan deutscher Universitäten findet sich das Fach Garbologie oder Müllarchäologie bislang nicht.
Anders in den USA, wo schon in den 1970er Jahren William Ratchey und Cullen Murphy begonnen haben, sich mit den sehr zeitnahen Hinterlassenschaften unserer heutigen Zivilisation zu beschäftigen.
Die Garbologie wurde streng genommen bereits bei den Untersuchungen von Müllhaufen der ur- und frühgeschichtlichen Kulturen angewendet. Das Archäologische Museum Hamburg erklärt bei YouTube:
Der Müll ist unsere wichtigste Quelle für die vergangenen Epochen. Das meiste, was Archäologen heute im Boden finden, sind Gegenstände, die unsere Vorfahren an Ort und Stelle weggeworfen haben oder einfach liegen ließen.
Die Studien der Garbologie und Archäologie überschneiden sich häufig, da versteinerter oder anderweitig zeitmodifizierter Müll häufig der einzige Überrest antiker Populationen ist, der gefunden werden kann.
Moderne Müllarchäologen wollen anhand des weggeworfenen Mülls unsere heutige Kultur besser verstehen lernen.
Forschungsziele sind aber auch das Thema Umwelt und wie man den Menschen dazu bringen könnte, verantwortungsvoller mit Rohstoffen und Abfall umzugehen. Die Forschung soll auch klären, wie wertvolle Rohstoffe im nicht getrennten Müll der 1960er und 1970er Jahre zurückgewonnen werden können. In Zusammenarbeit mit Müllgeologen gibt es bereits erste Projekte. Das war Geschichte Nummer 3.
Komm, das glaubst du ja wohl selber nicht.
Garbologie und Müllgeologen.
Über die Müllgeologen am Ende muss ich auch sehr schmunzeln.
Kennst du Müllgeologen?
Oh, bestimmt.
Ja. Was glaubst du, Geschichte Nummer drei, hast du ein Gefühl?
Also an der RWTH gibt es den Studiengang Abfallentsorgung oder sowas in der Art?
Ja.
Also klar. Dass das in der Archäologie Verwendung findet, finde ich tatsächlich sehr spannend, aber es ergibt schon Sinn, dass auch der neolithische Mensch einfach seinen Kram hat rumliegen lassen. Dass, wenn ich mich in meinem Zimmer umgucke, scheint mir das schon plausibel.
Ja, ich finde es jetzt auch nicht total unplausibel. Es ist so die Frage, ob das nicht irgendwie ein Bestandteil der Archäologie ist und ob das da jetzt nochmal ein eigenes Fass ist, was aufgemacht werden muss. I don't know. Aber es ist jetzt so die Frage, welche der Geschichten ist jetzt die plausibelste? Es ist auch die Frage, ob es die plausibelste sein muss, weil vielleicht ist am Ende die unplausibelste noch die wahre Geschichte. Ne?
Ja, es passieren schon verwirrende Dinge. Aber ich würde sagen, die erste, die glaube ich nicht.
Die erste glaubst du nicht, der Müll auf dem Mond, der tonnenweise Müll auf dem Mond.
Genau, dass es so viel ist, ist der Punkt, der es für mich unglaubwürdig macht.
Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und wahrscheinlich hätte ich mich ähnlich entschieden. Aber ich weiß es nicht.
Na dann, schauen wir mal.
Schauen wir mal, ne? Ich brauche dich gar nicht weiter zu überzeugen. Das klingt sehr, also was heißt, wohin soll ich dich auch überzeugen? Das klingt alles sehr, entschieden schon bei dir. Deswegen würde ich sagen, hören wir mal, was Insa zu deiner Entscheidung zu sagen hat.
Nicht zu fassen, oder? Tatsächlich haben sich auf dem Mond mittlerweile 190 Tonnen Müll angesammelt.
Was?
Geschichte Nummer 1 ist wahr. Auch die dritte Geschichte ist wahr. Es gibt die Garbologie, die Müllarchäologie als eigenständige Fachrichtung, allerdings noch nicht in Deutschland. Aber es gibt Dr. Eva Becker, die einzige deutsche Müllarchäologin. Aber Geschichte Nummer 2 stimmt nicht. Es gab ihn zwar, den besonderen Namen für Mülleimer in Wien, aber es sind überraschenderweise und tatsächlich die Kolonia-Kübel gewesen. Ja, Köln war für die Wiener das Paradebeispiel für gekonnte Müllentsorgung, obwohl die Berliner früher dran waren. Das ganze Kolonia-System wurde für die Müllentsorgung übernommen. Oder auch für den Mist, wie man dort sagt.
Schade.
Tora, sei nicht traurig, ich glaube, ich hätte es ähnlich gemacht.
Aber ja. 190 Tonnen Müll auf dem Mond?
Es ist unfassbar, wie sind die da raufgekommen? Ne? Also ich meine, das ist, also wir reden ja hier von Gewicht so und Raumfahrt und so weiter, da wissen wir, Gewicht spielt eine große Rolle. Und so oft waren wir jetzt auch noch nicht auf dem Mond. 190,
ja, das ist natürlich vermutlich sind es keine Millionen Kleinteile, sondern so ein oder zwei große technische Dinge, die so schon mal 150 Tonnen davon ausmachen oder so.
Genau, und dann noch der Rest an Kotztüten und was auch immer Insa da eben noch so erwähnt hat. Aber es überrascht mich auch.
Wieder was gelernt.
Das ist sehen wir es positiv. Das sind die zwei Geschichten, die wir weitererzählen können. Ne? Die tonnenweise Müll auf dem Mond. Das stimmt auf jeden Fall. Und wir können weiter erzählen, das haben wir jetzt auch gelernt, dass die Geschichte mit den Mülltonnen und dem Müllsystem so halb stimmt. Ne? Nur, dass Berlin nicht die Vorbildstadt war, sondern dass es Köln war, auch eine sehr alte Stadt. Ist mir auch durch den Kopf gegangen, ne? Ob es nicht vielleicht auch möglicherweise Köln sein könnte. Aber
ja, du hast ja sogar gesagt, wer weiß, ob das Berlin war und nicht eine andere Stadt.
Ja.
Naja.
Naja. Wieder was gelernt. Apropos Lernen. Das mit dem Lernen, das machst du an der RWTH, haben wir eben schon geklärt. Also in Aachen an einer technischen Hochschule und wie es der Zufall möchte, aber auch ich dort studiert. Und,
was denn?
So vieles. Am Ende war es eine Mischung aus Kommunikationswissenschaften und Informatik. Und gerade aus dem Informatikbereich weiß ich, dass alles, was so grob mit Technik zu tun hat, was ja nicht wenig ist an so einer technischen Hochschule, hatte vor ein paar Jahren, als ich studiert habe, auf jeden Fall noch einen ordentlichen Männerüberschuss. Wie ist denn das bei dir in der Geologie? Bist du da, fällst du da auf als Frau oder ist das mittlerweile alles ein bisschen durchmischter?
Nee, also man fällt da auf jeden Fall nicht auf. Also ich kenne die Geschichten aus Maschinenbau, dass dann so eine einzelne Frau den Hörsaal betritt und alle sie anstarren und der Unterricht kurz pausiert.
Nicht selten auch mit Applaus dann gedankt wird, dass Frauen den Hörsaal betreten.
Gruselig.
Ja, ich kenne die Geschichten auch. Ich weiß nicht, ob es Mythen sind, aber ich kenne die Geschichten.
Ja, nee, also in den Geowissenschaften würde ich sagen, ist ein leichter Männerüberschuss. So 60% versus 40%, aber es ist kein großer Unterschied.
Das heißt, da ist es durchmischt, aber ich glaube so generell, weil es eben diese Studiengänge noch gibt, wo es den Männerüberschuss noch gibt, sind die Frauen noch eher unterrepräsentierter, obwohl das klingt jetzt so. Es studieren, glaube ich, weniger Frauen an technischen Hochschulen wie der RWTH nach wie vor.
Ja, also an der RWTH sind es, glaube ich, 2 Männer auf eine Frau. Ich glaube tatsächlich, so eine Geschichten wie eben dieses Frau betritt den Hörsaal, Applaus brandet auf. Genau solche Geschichten, dass sie immer noch plausibel klingen. Und wir beide denken, es ist auf jeden Fall plausibel, dass das so passiert ist.
Ja, also ich meine, wenn wir beide die Geschichten irgendwie kennen, dann werden sie irgendwann mal passiert sein. Und ob es heute noch so ist, weiß niemand. Aber wenn sie weiter erzählt werden, dann kann sowas natürlich eine abschreckende Wirkung haben. Da hast du natürlich recht. Ne?
Ja, und wenn man dann so eine Frau ist mit dickem Fell, und ich würde mich jetzt halbwegs so wahrnehmen, dann hält einen das nicht davon ab, was Bestimmtes zu studieren. Aber wenn man dieses dicke Fell halt nicht hat, dann glaube ich schon, dass das eine Rolle spielen kann, ob man sich jetzt für einen technischen Studiengang oder eine technische Hochschule entscheidet oder eben nicht.
Ist das auch noch irgendwie sowas, was vielleicht auch in den Köpfen von Lehrerinnen und Lehrern drin ist? So dieses, Frauen studieren vielleicht besser nicht irgendwas, was total komplex ist? Oder hast du das in deiner Schulzeit irgendwie so wahrgenommen, als es dann so in Richtung Berufswahl geht? Oder ist das heute kein Thema mehr?
Ich persönlich habe es nicht so stark wahrgenommen. Hm. Aber ich meine, das ist jetzt ein einzelner Fall, den ich beschreibe.
Na ja, klar. Hm.
Ich war aber auch immer gut in Naturwissenschaften. Das heißt, ich habe nicht dem Klischee entsprochen und wahrscheinlich wurde ich dann auch nicht dem Klischee entsprechend behandelt, möglicherweise.
Ja.
Ja, also ich habe in der Schulzeit nicht den Eindruck gehabt, dass mir irgendwie Steine in den Weg gelegt wurden. Aber ich merke schon, wenn jetzt irgendwelche Seminare sind, wo 3 Frauen auf 20 Männer drin sitzen, dann hört man von den Frauen fast nichts. Und da bin ich auch eingeschlossen. Also ein zu starker Männerüberschuss, da fühle ich mich dann auch verunsichert.
Hm.
Ob der Raumatmosphäre, sag ich mal.
Ja, ja. Ja, es ist irgendwie seltsam, dass man da immer noch irgendwie drüber sprechen muss, aber offensichtlich ist es ein Thema, was immer noch existiert. Und ich bin auch so ein bisschen ratlos, wie man es auflösen kann, weil du eben sagst, ja, diese Klischees, die existieren, und diese Klischees, selbst wenn sie nur Klischees sind, die haben halt nach wie vor irgendwie einen Einfluss. Es wäre schön, wenn man schnipsen könnte und diese Klischees einfach verschwinden. Aber
so, ja, ich glaube tatsächlich, das wird sich langsam rauswachsen über die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Also wenn immer mehr beispielsweise Frauen auf Science-Slam-Bühnen stehen, dann wird auch offensichtlich, ja, es sind auch Frauen, die das studieren. Hm. Also.
Und damit bist du ja quasi eine Vorreiterin, weil das tust du. Du stellst dich auf Bühnen und versuchst die Geowissenschaft, Menschen näher zu bringen, die vielleicht keine so richtige Vorstellung haben oder einen Kopf voller Klischees. Oder wahrscheinlich auch Wissenschaft generell verständlicher zu machen, weil das ist ja das, was hinter Science Slams so ein Stück weit steckt, ne?
Ja, das ist mir in den letzten Monaten bis Jahren ein ganz besonderes Steckenpferd geworden.
Hm.
Allgemein Wissenschaftskommunikation. Ich bin großer Fan von Mighty Nguyen Kim beispielsweise und ihren YouTube-Videos, wo sie über Corona in letzter Zeit vor allem, aber auch über alle möglichen psychologischen, medizinischen und so weiter Sachen aufklärt. Und das macht sie auf einem hohen Niveau und trotzdem super verständlich. Und ich bin großer Fan. Und sowas möchte ich auch mal machen.
Hm. Ist das ein Thema für dich, YouTube?
Ich habe ganz viele Ideen für Videos rumliegen. Beispielsweise, warum lecken eigentlich Geologen an Steinen? Das würde ich dann ein bisschen besser aufbereitet darstellen, als ich das vorhin gemacht habe.
Du, das war sehr bildhaft.
Dann kann ich das ja als Einstieg nehmen.
Ja.
Hm, genau, aber mir fehlt so ein bisschen der Arschtritt, sag ich mal, um mal damit anzufangen. Ich rede mich immer damit raus, ja, ich muss ja mich aufs Studium konzentrieren. Hm. Aber in Wahrheit steht mir da vor allem mein Perfektionismus im Weg, weil ich nicht mit so einem relativ guten Video einsteigen will, sondern dann schon mit einem, was richtig gut ist. Und das
ja, klar.
Puh, schwierig.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Wie machst du es denn dann bei deinen Science-Slams? Feilst du dann da so lange, bis auch wirklich jeder Satz stimmt? Oder ist das dann was anderes, weil es ja dann am Zweifel ja auch irgendwie was ist, was immer von einem Abend abhängt, wie Leute reagieren, wo du vielleicht auch dann zwischendurch mal spontan auf irgendwas reagierst und dann ist es vielleicht eine andere Atmosphäre, eine andere Situation wie so ein Video, wo ja du mit dir alleine quasi bist und abliefern musst. So.
Ich habe tatsächlich schon den Anspruch bei den Vorträgen, dass da alles sitzt. Hm. Das heißt, die sind bei mir auch weitgehend auswendig gelernt, muss ich sagen.
Ja.
Ich bin nicht so gut im spontanen Reden, deswegen auch nervös wegen dieses Interviews jetzt hier.
Papalapap.
Ja, also ich habe schon hohe Ansprüche an mich selbst, was sowas betrifft. Hm. Dass ich nicht missverstanden werden kann oder man mir irgendwie Worte im Mund rumdrehen kann hinterher.
Hast du mehrere Science-Slams? Also du hast eben gesagt, du hast mal einen Science-Slam gemacht über die ganze Endlagersuche für Atommüll. Das heißt, du hast so ein Köfferchen mit verschiedenen Themen, was du dann immer wieder auspackst? Oder hast du immer quasi einen aktuellen, mit dem du dann auf Bühnen gehst, wenn man auf Bühnen gehen kann?
Ich habe 2 Vorträge tatsächlich, nur im Petto. Der eine, wo wir vorhin den Auszug draus gehört haben, als deinen dritten Hinweis am Anfang, warum es sinnvoll ist, auf Geowissenschaftler zu hören.
Ja.
Ich ein paar Beispiele von überall zusammenkrame. Und der zweite eben die über die Endlager. Und ich habe so einen halbfertigen in der Schublade liegen, der jetzt aber noch keine Bühne gefunden hat.
Ja, es ist ja gerade auch schwierig. Ja. Ja. Über, ja.
Geht es dann um Geologie im Kontext Energiewende.
Mhm.
Also Lithiumabbau beispielsweise ist da Fokus, den ich drauf lege. Genau.
Wenn dir das so wichtig ist, dass das sitzt, was ich sehr gut nachvollziehen kann, wie lange arbeitest du dann an so einem Science Slam? Bis er wirklich, bis du sagst, okay, das ist ein Ding, das will ich gerne auf der Bühne präsentieren?
Das ist total schwer, da jetzt Stunden oder Tage anzugeben. Mhm. Aber ich würde sagen, so eine Woche reine Arbeitszeit.
Mhm. Und dann so ein bisschen verteilt über eine Weile und dann legt man es wahrscheinlich auch nochmal weg und guckt es dann irgendwie ein paar Tage später nochmal an und stellt nochmal um und so weiter. Ne?
Genau, testet es an guten Freunden und verfolgt minutiös deren Mimik, ob sie auch zumindest den Mundwinkel hochgezogen haben an der Stelle.
Mindestens, genau. Ist das, also Science Slams haben ja immer eine Zeitvorgabe, richtig?
Ja,
ist das,
10 Minuten normalerweise.
10 Minuten, ist das etwas, was dir hilft oder etwas, was dich ernervt?
Ich komme meistens ganz gut hin mit den 10 Minuten. Sofern ich mich dann nicht auf der Bühne verquatsche, weil tatsächlich irgendwas Spontanes passiert ist und ich das dann noch einbinden will, ja. Mich auf einen Vortrag vor mir beziehen oder so. Ich finde es ganz sinnvoll. Dann muss man sich beschränken auf das Wesentliche und kann nicht noch ganz viel Fun Facts mit reinstreuen, die zwar interessant sind, aber die, glaube ich, dem Verständnis am Ende nicht zuträglich sind.
Aber damit kannst du es ja eigentlich schon, ne? Also das YouTube-Format, 10 Minuten sind da ja eigentlich auch ganz gut, ne? Nur mal so als ganz sanften Arschtritt, ne? Mal gucken, vielleicht wird es da ja was. Wie ist das passiert, wenn du jetzt sagst, irgendwie auf der einen Seite Wissenschaftskommunikation liegt dir am Herzen, das ist was du vorantreiben willst, also auch Wissenschaft verständlicher zu machen und gerade halt die Wissenschaft, mit der du dich beschäftigst. Auf der anderen Seite höre ich da so ein bisschen raus, auf eine Bühne zu steigen, war vermutlich am Anfang schon auch eine Überwindung?
Ja, mein erster Science Slam war in Bonn. Mhm. Und zwar im Rahmen einer Veranstaltung von einer Stiftung, in der ich bin. Mhm. Wo bei einem Science Slam nur Alumni der Stiftung teilnehmen. Okay. Das heißt, es waren alles Neulinge. Mhm. Und wir haben so ein bisschen Coaching vorher gekriegt, wie macht man überhaupt einen Science Slam, worauf muss man so achten. Das heißt, die Konkurrenz war, also es war ein niedrigschwelliger Einstieg, das war sehr angenehm. Und dabei habe ich sehr gutes Feedback dann bekommen beim Wettbewerb selbst und dachte mir, das macht eigentlich Spaß, das könnte man nochmal machen.
Und hat offensichtlich funktioniert, weil du tust es immer noch. Wie sieht es so auf der Haben-Seite aus? Es gibt ja dann auch immer gerne Preise, ne? Schon mal was mitgenommen?
Ja, puh.
Wo fange ich da an? Hör mal, ich verstehe, alles klar. Ja,
ich habe jetzt überlegt, es ist jetzt nicht so spannend, wenn ich Städte aufzähle, in denen ich schon mal gewonnen habe, aber ich habe aus Frankfurt am Main auf jeden Fall einen Bembel der Weisheit. Schöner Tonkrug, ist richtig gut. Ja. Ich habe ein paar goldene Boxhandschuhe.
Auch nicht schlecht, ja.
Ein goldenes Gehirn. Das ist so aus Beton gegossen, das heißt, furchtbar schwer. Es war total ätzend, das nach dem Slam nach Hause zu bringen.
Ist aber vielleicht auch aus Sicherheitsgründen immer gut, sowas in der Wohnung zu haben. Wer weiß, wofür man es mal gebrauchen kann. Ne?
Türstopper im Zweifel.
Ja, auch gut. Dürfen nur nicht laut sagen. Ne?
Ja. Und das Coolste würde ich sagen, dass, wenn ich noch darf.
Ja, bitte.
Coolster Sieg war beim Fame Lab. Das ist ein leicht anderer Wettbewerb, wo man nur 3 Minuten Zeit hat.
Oh, okay.
Und keine Präsentation mitnehmen darf, sondern nur alles an Requisiten, die man selber auf die Bühne tragen kann. Mhm. Und da habe ich das Deutschlandfinale gewonnen und war dann auf der internationalen Runde in Großbritannien. Das war wirklich cool.
Ist das was du weitermachen wollen würdest, auch wenn du jetzt fertig bist mit deinem Master?
Ist soweit schon der Plan, ja. Also ich halte gerade ein bisschen die Augen und Ohren offen nach, was mache ich dann eigentlich nach dem Studium? Also ich bin vermutlich Ende des Jahres fertig und dann irgendwas Wissenschaftsjournalistisches oder so. Mehr auf Bühnen stehen, wo man dann auch mal bezahlt wird.
Das auch nicht schlecht, ja.
Sind schon reizvolle Vorstellungen, ja.
Okay, das heißt, das ist dann nicht nur so eine Hobbygeschichte, die dir am Herzen liegt, sondern das könnte durchaus Einfluss haben auf deine Berufswahl. Du wirst dann nicht unbedingt immer nur in Zelten rumhocken und dir Dosen warm machen am Lagerfeuer, sondern könntest dir auch vorstellen, diese Kommunikation wirklich als Hauptberuf zu tun.
Fände ich schon klasse, ja. Das ist so der Plan A.
Dann drücke ich die Daumen, dass Plan A funktioniert und dass du auch in diesen seltsamen Zeiten zum Studieren deinen Abschluss gut hinbekommst und bedanke mich für diesen Einblick in die Welt der Steine und anderer Klischees. Tora Schubert ist zu Gast gewesen. Sie ist Geowissenschaftlerin, studiert an der RWTH Aachen Georessourcenmanagement. Ist das richtig?
Genau, so heißt der Masterstudiengang.
Wunderbar. Vielen lieben Dank und einen schönen Sonntag noch.
Ich danke und gleichfalls.
Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.